Herzlich willkommen zu Abgehört, dem Medizindidaktik-Podcast. Heute mit zwei Gästen und mir, Thomas Schmidt, sowie Susanne.
Hi.
Hallo, wir haben also heute zwei Gäste. Einer ist schon bekannt, wenn man den Podcast schon länger hört. Der ist in der ersten Folge von 23 dabei gewesen. Das ist Ulf Görges, unser Simulationspatiententrainer. Der stellt sich gleich nochmal selber vor. Und wir haben auch noch eine Simulationsperson hier. Ich habe gerade schon wieder einen Fehler gemacht. Ulf guckt mich gerade schon wieder quer über den Tisch an.
Aber nicht böse, nur charmant und wohlwollend.
Könnt ihr euch beide vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, ich bin Anke Ruge. Ich bin jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren als Schauspielpatientin hier. Ich habe dadurch erfahren von einer Schauspielerin aus dem Out, das ist ja das Studententheater. Ja, und ich weiß gar nicht, was ich jetzt so dazu sagen soll. Fragt einfach irgendwas.
Alles klar.
Ja, ich bin, Thomas hat mich schon angekündigt, ich bin Ulf Görges. Ich leite das Simulationspersonenprogramm, wie es offiziell jetzt heißt, im neuen Wording seit, ich glaube, über 7 Jahren inzwischen. Ganz toller Job. Also es ist eine Mischung zwischen allem, Regie, Schauspiel und ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Und Medizin natürlich, logischerweise.
Und wie man jetzt vielleicht an den Gästen auch schon sehen kann, haben wir heute uns das Thema Simulationspersonen in der medizinischen Ausbildung vorgenommen. Und ich habe mir jetzt einfach mal erlaubt, eine KI danach zu befragen, ob dieser Podcast überhaupt sinnvoll ist.
Die Spannung steigt. Kurze Folge heute dann, ne?
Genau. Und die KI hat mir dann ausgespuckt, dass ein Podcast über Simulationspersonen der medizinischen Ausbildung wichtig ist, weil er aufklärt über die Bedeutung und den Einfluss dieser Methode auf die medizinische Ausbildung. Er verdeutlicht die Komplexität der Fähigkeiten, die Simulationspersonen anwenden, wie Improvisation, emotionale Intelligenz und Coaching. Fokussiert auf die Vorteile von Schauspielpatienten, Personen im Vergleich zu konventionellen Unterrichtsmethoden, wie Realismus, Sicherheit beim Üben von kritischen Fähigkeiten. Erklärt, wie Simulationspersonen dazu beitragen, bessere Patientenergebnisse durch Verhaltensänderungen und Kommunikationsverbesserungen zu erreichen und diskutiert die Herausforderungen und Chancen, die mit einer Implementierung von Simulationspersonen in der Ausbildung verbunden sind. Also, er sagt, das lohnt sich auf jeden Fall. Er hat noch eine ganze Menge andere Punkte angeführt, aber ich wollte den Podcast hier nicht alleine gestalten. Deswegen habe ich hier mal einen kleinen Break gemacht. Also insgesamt hat er tatsächlich 8 Punkte rausgesucht.
Ja. In anderen Worten, wir können jetzt loslegen.
Genau, wir können jetzt tatsächlich loslegen. Es lohnt sich offensichtlich, diesen Podcast zu machen.
Genau. Ulf, willst du vielleicht kurz erstmal erzählen, also was versteht man überhaupt unter Simulationspersonen und wie werden die eingesetzt in der medizinischen Ausbildung hier an der Uni?
Ja, also eine Simulationsperson ist eine Person, wie der Name schon sagt, eine Person, die etwas simuliert, nämlich eine Person, die irgendeine Krankheit hat, eine Beschwerde hat, mit der sie zum Arzt kommt oder zur Ärztin. Und dazu gehört nicht nur das normale Krankheitsbild, sondern natürlich auch, wie das bei jeder Patientin, jedem Patienten der Fall ist, der gesamte psychosoziale Hintergrund. Denn wir kommen ja nicht nur zum Arzt und sagen, mir tut das rechte Knie weh oder ich habe Kopfschmerzen. Dann interessiert natürlich auch, warum hat diese Person diese Kopfschmerzen? Ist es wirklich nur ein organisches Phänomen oder hat es die Ursache darin, dass vielleicht zu Hause zu viel Stress herrscht? Stress in der Beziehung oder der Hund ist gestorben oder wie auch immer. Das muss also alles die Figur oder die Schauspielerin oder der Schauspieler mitlernen im Grunde genommen. Mhm. Ja, so, und das war der erste Teil der Frage. Der zweite war, wo werden die eingesetzt, also in der medizinischen Ausbildung? Und da gibt es bei uns sehr viele unterschiedliche Formate. Mhm. Das eine Format ist die sogenannte fachspezifische Konsultation. Das findet hauptsächlich in Jahr 4 statt. Und das ist das Format, in dem die fachlichen Aspekte zusammenfließen mit den kommunikativen Aspekten. Das heißt also, da wird nicht nur auf die Kommunikation geachtet ausschließlich und auch nicht ausschließlich auf die fachlichen Aspekte, sondern es soll wirklich geguckt werden, wenn jetzt meinetwegen eine Studierende oder ein Studierender ein Anamnesegespräch führt, wie macht sie oder er das? Ja, das fängt dann an von der Begrüßung der Simulationsperson. So, und dann die Frage, was führt sie denn zu uns? Über die Anamnese, dann zur Diagnose, respektive Differentialdiagnose und auch zu einem Therapievorschlag. Mhm. Und das gesamte Gespräch, das wird dann unter fachlichen und kommunikativen Aspekten beleuchtet. So, okay. Das ist die eine Geschichte. Es geht noch weiter. Die andere Geschichte ist, und das macht auch den großen Wert des Einsatzes von Simulationspersonen aus, das Feedback. Denn das ist in der Regel die einzige Zeit, wo angehende Ärztinnen und Ärzte noch eine Rückmeldung bekommen darüber, wie sie denn jetzt das Anamnesegespräch geführt haben. In der Regel geht man nicht beim Arzt raus und sagt, übrigens, das war nicht so doll, was Sie da abgeliefert haben, ja, sondern man geht raus, hat unter Umständen noch ganz viele Fragen, die während der Sprechstunde nicht behandelt wurden. Oder man geht raus und sagt, ich bin richtig zufrieden. So, und dieses Feedback, das bekommen die Studierenden, die das Gespräch geführt haben, direkt im Anschluss an das Gespräch. Und das ist ein Feedback, was sie vor allen Dingen auch von der Simulationsperson bekommen. Mhm. Also aus der Rolle raus. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil die Person nicht nur das eigene subjektive Empfinden wiedergibt, sondern sie sagt auch, ich fand es gut, dass du zum Beispiel meine Ängste, die ich als Patientin hatte, berücksichtigt hast. Ja, und so eine Rückmeldung ist natürlich wertvoll, weil man sie sonst nicht bekommt. Und hier bekommt man sie in einem geschützten Rahmen, sodass die Studierenden dann noch Möglichkeiten haben, das so beim nächsten Mal besser zu machen. Mhm. So, genau. Das war jetzt das eine Format.
Und möchte den Podcast jetzt übernehmen. Ja.
Genau. Du hast schon ganz viele Punkte genannt.
Ja, ich habe versucht, die Fragen zu beantworten, aber es wird zu umfassend. Das merke ich schon.
Wir kommen da bestimmt auf einige Punkte auch nochmal zurück.
Also, was wir aber schon mal gesehen haben jetzt auch, Susanne und ich haben ja wieder recherchiert und haben geguckt, macht das überhaupt oder ergibt es überhaupt Sinn, dass wir dieses Schauspielprogramm haben? Was sagt denn Literatur dazu? Und wir waren etwas überrascht, dass tatsächlich neuere Literatur, und wenn wir jetzt neue Literatur sagen, sind wir tatsächlich bis zu 10 Jahre zurückgegangen, kaum existiert. Das ist also ganz spannend. Allerdings die Literatur, die wir gefunden haben, also auch ein Review, die zeigen dann ganz deutlich, dass es eine sehr hohe Effektivität hat, gerade wenn man den Fokus auf Kommunikation legt, aber auch die Erhöhung von Patientenzentrierung und anderen Dingen. Also da zeigt sich tatsächlich schon, dass die Leute, die dieses Schauspielpersonenprogramm durchlaufen haben, also Simulationspersonenprogramm durchlaufen haben, zeigt es auf sich eine große Wirksamkeit. Das ist auf jeden Fall rausgekommen bei den Studien, bei den paar, die wir gefunden haben. Das müssen wir auch mal sagen. Wir werden es jetzt immer noch ein bisschen einbröseln lassen, wenn wir da mal was gefunden haben dazu. Genau. Aber ich würde jetzt ganz gerne einmal Anke fragen. Mhm. Erstmal, wie bist du dazu gekommen? Du hast eben gerade schon ganz kurz erwähnt, du hast es irgendwo gelesen.
Nee, ich spiele auch im Unitheater.
Ah, okay.
Das heißt, da habe ich so ein paar Mal Sachen mitgespielt und eine von den Schauspielerinnen da ist hier dabei und
okay.
Hat gesagt, Mensch, die suchen noch jemanden, melde dich doch mal bei Ulf. Und das habe ich dann gemacht.
Okay, und dann bist du zu Ulf gekommen. Was hat Ulf dann mit dir gemacht?
Ich habe erstmal nur rumgeschrieben. Musste ich irgendwelche Bögen ausfüllen und mein Foto schicken und was ich so spielen würde und was nicht und was so ein bisschen mein Hintergrund ist. Und ja, irgendwann haben wir uns getroffen. Mhm. Ja, und dann hatte ich meinen ersten Fall. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also ja, wahrscheinlich, ja, also ich weiß nicht mehr.
Du kommst jetzt ja gerade ganz akut aus einem genau. Fall. Was hast du denn da gespielt?
Ich habe jetzt gerade einen Clusterkopfschmerz gespielt.
Mhm.
Genau, und ich wurde auch, das heißt heilen kann man das nicht, aber ich war sehr froh über die Therapieangebote, die ich gekriegt habe.
Okay, und wie läuft es jetzt so ab? Du kommst dann, also Ulf lädt dich dann ein, sagst, du musst jetzt Clusterkopfschmerz spielen. Was passiert dann? Wie,
aus deiner das heißt, er fragt dann erstmal, ob ich Zeit habe.
Ja.
Ich versuche es dann einzurichten, weil mir das super Spaß macht und ich auch total gerne immer diesen ganzen medizinischen Hintergrund mitkriege. Also am liebsten würde ich in den Veranstaltungen gleich sitzen bleiben und auch Medizin studieren. dann passiert Folgendes. Er schickt mir eine E-Mail, da stehen dann sämtliche Patientendaten drauf. Also sowohl, wie alt ich bin, ob ich Kinder habe, wo ich arbeite. Seite. Manchmal recherchiere ich noch ein bisschen dazu, weil ich denke, naja, nur einfach bei Edeka, wo ist denn hier einer, wo muss ich denn da hin, wenn ich in irgendeinem Tennisverein Tennis spiele, überlege ich mir, ja okay, wo ist jetzt, was macht der Kassenwart eigentlich so ganz genau? Also ich versuche das möglichst zu unterfüttern mit ganz vielen Informationen, damit ich da als komplette Person reingehen kann und nicht nur als jemand, der was aufsagt halt, ne? Mhm. Genau, und dann stehen da die Symptome, die ich habe, also die ich dann auf Nachfrage äußere und was für eine Art von Persönlichkeit ich so bin. Also ich habe auch schon jemanden gespielt, der, also die mit ihrer Tochter zum Arzt gekommen ist und sich Sorgen gemacht hat über die Tochter, aber im Prinzip die ganze Zeit von sich quatscht. Also muss ich natürlich unglaublich viele Sachen mir einfallen lassen, also vom Thermomix bis zum letzten Urlaub, irgendwelche Hämorrhoiden meiner Nachbarin, um dann zu versuchen, also das irritiert die Studenten unglaublich, wenn man das macht, weil die ja nicht darauf eingerichtet sind, wer da jetzt kommt und wie man mich bremst. Und dann finde ich das einerseits lustig zu beobachten, welche Register sie ziehen, um mich im Rahmen zu halten, und andererseits ist es natürlich auch total schön, hinterher auch diese die Rückmeldung zu geben wieder, ne? Mhm. Wie habe ich mich gefühlt? Was hast du gemacht? Ist das ein konstruktives Gespräch gewesen oder wurde ich rausgeschmissen? Das passierte auch schon. Ich komme dann aber wieder rein.
Also sie werden dich nicht los, ja?
Nein, das finde ich wirklich super interessant zu hören. Ich habe auch eine Publikation gefunden, wo es genau darum ging. Also die haben eine qualitative Studie gemacht und haben die Studierenden gefragt, die also die quasi konfrontiert waren mit diesen Situationen. Und das waren nämlich auch absichtlich besonders schwierige Situationen. Also wütende Patienten, Patientinnen, die sich beschweren über die letzte Behandlung. Und tatsächlich haben die Studierenden durchweg sich positiv geäußert, haben unter anderem auch gesagt, ich fand es tatsächlich gar nicht schlimm, wenn ich mit der Situation total überfordert war und nicht wusste, was ich machen soll, weil ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich jetzt meine einzige Möglichkeit, das einmal zu haben, bevor es mir tatsächlich mal passieren könnte in der Klinik. Und die fanden das gar nicht schlimm und fanden genau das nämlich auch sehr positiv, dass die Situation sehr dynamisch war und die Schauspielperson, das ist sehr gut gemacht hat, halt eben immer wieder die Situation weiterzuentwickeln und sich was Neues einfallen zu lassen. Also das kam sehr gut an, obwohl es im Prinzip ja eine schwierige Konfliktsituation war, auch für die Lernenden in dem Fall. Deswegen finde ich das gerade total interessant zu hören.
Ich habe auch schon eine Rückmeldung von einer Studentin bekommen, die sagte so, oh, wir haben dann ja alle schon immer Schiss, dass wir diese Rolle spielen sollen, weil wir nicht genau wissen, was jetzt passiert. Und ihr seid so echt, dass wir dann manchmal denken, oh Gott, damit kommen wir nicht klar.
Du bereitest dir vor, du liest es also durch und lernst es mehr oder weniger auswendig, deine Rolle, oder?
Ja, also ich stelle mir das dann so bildlich vor, dass ich mir das einfach gut merken kann. Und manchmal schreibe ich mir auch irgendwas irgendwo auf.
Okay.
So. Was ich dann nachgucken kann im Notfall. Also heute habe ich zum Beispiel, das heißt, naja, ich sollte eine Person spielen, die in einem Management arbeitet, bei Edeka, ja. Also, darf ich sagen, das ist kein Product Placement, ne? Egal, jedenfalls.
Oh ja, vielleicht können wir das noch.
In einer großen deutschen Supermarkt.
Stimmt, ja, aber vielleicht könntet ihr noch.
Für Kolonialwaren.
Kolonialwarenhändler, genau.
Vielleicht könntet ihr Edeka ja noch fragen, ob die euch ein bisschen Geld sponsern für ein Mikro.
Für Merch, ja.
Ja, genau. Genau.
Ja, also ich hatte mir sollte Anfälle haben von Schmerzen im Gesicht und habe mir halt genau aufgeschrieben, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit. Einfach, weil ich dachte, das passt zur Rolle und weil ich auch dachte, oh, dann kann ich es mir besser merken. Das kommt dazu, ja.
Ja, sehr schön.
Ja, und dann als Ergänzung, dann wird natürlich, das ist, hängt immer vom Krankheitsbild ab, auch eine Probe gemacht, eine Schulung. Und das ist unterschiedlich, also ob das jetzt Neurologie ist, Neurochirurgie oder besonders kompliziert natürlich die Fälle in der Psychiatrie. Also da erinnere ich mich, und da würde ich dich gerne diesmal auch wieder für haben, an die posttraumatischen Belastungsstörungen, wo wirklich eine Person kommt und natürlich sehr, sehr angegriffen ist. Also das kann man dann nicht mal so eben locker wegspielen, sondern das ist schon ein anderes Kaliber, eine andere Herausforderung für die Simulationsperson. Das ja nicht nur einmal zu spielen, sondern maximal im Moment 6-mal hintereinander. Oder bei den Oskis dann unter Umständen 16-mal. Ja. Also das ist schon wirklich eine große Belastung für die Simulationspersonen, die, wie ich finde, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Aber wie ist das? Ja, in dem Programm sind sowohl professionelle Schauspieler und Schauspielerinnen als aber auch Laien, richtig? Also ist es dann auch so, dass man das ans Szenario anpasst? Also dass man sagt, jemand, der ausgebildeter Schauspieler oder Schauspielerin ist, der ist da eher in der Lage oder die ist da eher in der Lage, eine Distanz noch zu wahren und da würde ich dann eher schwierige Szenarien zutrauen oder hängt das eher von der Person einfach ab?
Also da würde ich ganz klar sagen, hängt von der Person ab. Ja, weil ich kann nicht sagen, dass jetzt die professionellen Darstellerinnen und Darsteller unbedingt deswegen besser sind, weil sie eine Ausbildung haben. Also wir haben sehr viele talentierte Laiendarstellerinnen und Darsteller, die das wirklich sehr, sehr gut machen. Und das muss man einfach, ich meine, ich kenne ja meine Leute.
Ja.
Und ich weiß auch, was ich denen zutrauen kann. Ob ich da jetzt einen psychiatrischen Fall gebe oder nicht, wo ich da anfrage. Ich weiß auch, wen ich für die Oskis anfragen kann, ob die diese Belastung durchhalten. Also das ist einfach, das Programm ist wirklich, erfordert einfach viel Fingerspitzengefühl. Und es sind viele, wirklich viele sehr, sehr gute Laiendarstellerinnen und Darsteller, die richtig klasse sind. Die ja auch mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Impetus, sage ich mal, kommen. Die wollen jetzt keine große Rolle spielen in dem Sinne. Ja, die begreifen dieses Sprechzimmer nicht als Bühne, sondern als Sprechzimmer. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ne? Ein Bühnenschauspieler, da muss man aufpassen, dass da nicht die Bühnensprache zum Tragen kommt, sondern es ist der Kammerton gefordert.
Ja, oder dass es dann nicht mehr realistisch ist. Ne?
Genau.
Dass,
genau.
Wenn, sobald man als Lernender oder Lernende das Gefühl hat, das ist ja jetzt ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, ist ja quasi einer der großen Vorteile schon weg einfach. Ja.
Also die Studierenden wissen natürlich um die Künstlichkeit der Situation und deswegen müssen wir alles tun, um diese Künstlichkeit nicht noch zu befeuern.
Ja.
Aber das gelingt auch, wie wir das durch die Rückmeldungen der Studierenden hören, eigentlich insgesamt sehr gut. Also das ist wirklich, ich habe jetzt neulich auch in der Rückmeldung gehört, ich war richtig aufgeregt, sagte die Studierende, obwohl ich wusste, dass es eine Spielerin war. Mhm. Ja, aber die sind dann schon, das ist schon eine besondere Situation. Vor allen Dingen, was Anka gerade gesagt hat, wenn es besondere, spezielle Herausforderungen nochmal sind, zum Beispiel der aggressive Patient oder die aggressive Patientin oder hypochondrische Patienten oder also wirklich alles Mögliche. Es gibt ganz viele verschiedene Kategorien. Besonders schwierig auch Sterbebegleitung, also wo dann wirklich mit einem sehr, sehr großen Respekt an die Aufgabe rangegangen wird, wenn man da mit einer Person spricht, die jetzt vielleicht noch eine Woche hat.
Ich wollte gleich nochmal einhaken, weil gerade was du gesagt hast, mit dem, das soll gar nicht nur die Bühne sein, also nicht jetzt Schauspiel. Auch das habe ich hier gefunden von Pritchard und Denning 2020. Die haben auch beschrieben, im Gegensatz zum Theaterschauspieler sollen die Simulationspersonen noch mehr Aspekte aufbieten, nämlich einmal das Verstehen des Lehrkontexts und auch diese Rückmeldung an Studierende und damit dann auch sozusagen eine Beurteilung dieser Praxistauglichkeit. Das sind einfach Teile, die man dazu denken muss, was sich von der eigentlichen Performance, wie er es hier so schön genannt hat, noch abhebt oder was dazu kommt.
Genau, also wir hatten gestern eine Feedback-Schulung. Und da habe ich auch nochmal meinen Respekt ausgedrückt den Simulationspersonen gegenüber, weil im Gegensatz zum Bühnenschauspieler sie ganz viel mehr leisten müssen, weil der Bühnenschauspieler, der durchläuft ja erstmal einen längeren Probenprozess, der hat seinen Text fest, der weiß, wann er wohin gehen muss, wann er den Kopf wie drehen muss, er kennt die Gänge und die Aktionen von den Kolleginnen und Kollegen. So, das ist alles festgelegt. Das läuft dann wieder ab wie ein Uhrwerk, muss natürlich trotzdem die Illusion des ersten Mals, wie wir im Theater sagen, erzeugen. Und im Gegensatz dazu haben wir die Simulationspersonen, die keinen festen Text haben. Die haben ihren situativen Kontext. Sie wissen nicht, mit wem sie sprechen werden. Sie wissen nicht, wie das Gespräch ablaufen wird. Und sie müssen improvisieren, weil die Skripte können niemals so umfassend sein, dass sie alles abdecken. Und dann noch diese andere, die Königsdisziplin, sage ich immer, der Simulationspersonentätigkeit, das Feedback. Das heißt also, während Sie spielen, müssen Sie noch möglichst viel Dinge abspeichern von dem, was an Verbalverhalten da war, an Körpersprache, an atmosphärischen Dingen, die die Kommunikation möglicherweise gestört haben, um dann nachher ein möglichst detailliertes und konstruktives Feedback geben zu können. Also wahnsinnig, wirklich. Das ist total irre. Und wenn man selber, ich mache es auch ab und zu, um mir nochmal bewusst zu werden, wie schwer das eigentlich ist, eine irre Herausforderung. Also
ja, insofern, ist es auch vor allem,
danke,
wenn man
Anke.
Ich habe das gestern das erste Mal dieses Feedback-Training gemacht und versucht, heute Morgen das gleich umzusetzen. Das ist schon super schwer. Vor allen Dingen, gestern hatte Ulf mit uns geübt, auch immer so diese Ich-Botschaften zu geben, wie ich mich fühle, wenn du das machst, weil ich bin dann in meiner Rolle, ich bin ja immer noch Anke, aber ich bin dann in meiner Rolle, beobachte gleichzeitig die Studentin oder den Studenten, überlege, wie sich die Person, die ich jetzt gerade spiele, fühlt, wenn der Arzt, der da vor mir sitzt, was macht, also wie der sitzt oder wie er mit mir spricht oder welche Gesten er ausführt und gebe das hinterher möglichst wertschätzend wieder zurück. Also das ist so eine Überlegung auf 3-4 Ebenen gleichzeitig und ich finde das echt anstrengend und ich finde es auch schwer, ich muss mich wahnsinnig konzentrieren und ich merke, wenn ich so eine Rolle 3-4 Mal gespielt habe, dann ist das einfacher, weil dann kann ich die Rolle eher so, dann sitzt die besser, als wenn ich da das erste Mal bin, weil ich habe ja die ganzen Fakten, die ich mir gemerkt habe, um den Fall und diese Rolle zu spielen. Und wenn das aber läuft, ist es hinterher einfacher, das Feedback zu geben.
Ja, also das finde ich auch, ich habe das ja neulich mal hospitiert, diese Veranstaltung, und war auch sehr begeistert, wie die Simulationspersonen dann noch wirklich Feedback geben konnten auf der Metaebene, so Sachen, die ich mir auch nebenbei notiert hatte. Aber ich habe ja das große Glück, ich muss ja nicht noch nebenbei eine Rolle spielen. das war schon sehr, sehr beeindruckend, das nebenbei zu machen. Das möchte ich auch nicht tun, weil immer wenn ich sehe, dass ich so eine Lehrveranstaltung hospitiere, dann merke ich immer, dass ich sehr den Inhalt ausblende der Lehrveranstaltung und mich sehr deutlich nur auf die Performance des Lehrenden, der Lehrende konzentriere und bin auch ganz froh darüber, dass ich den Inhalt nicht verstehen muss, aber das ist dann ja so dieses Level-Up nochmal, Inhalt nicht nur verstehen, sondern auch tatsächlich adäquat darauf zu reagieren und dann am Ende noch wissen, was möchte ich an Feedback geben, denn ihr könnt euch ja auch schlechterdings Notizen machen.
Ja, das ist doof.
Dann wäre die Künstlichkeit, von der wir eben gesprochen haben, natürlich maximal hergestellt.
Ja,
also das geht gar nicht.
Genau. Ja, genau. Ja, da haben wir auch eben nochmal drüber gesprochen, ne, wie wichtig Feedback ist und auch, dass alle, die an dem Programm teilnehmen, geschult sind. Also wir hatten da so ein schönes Paper aus 2020, 12 Tipps zur effektiven Durchführung eines Schauspielpersonenprogramms oder so ähnlich, lautet der Titel. Und da wurde darauf auch ganz großen Wert gelegt. Eben. Und da stand nochmal ganz deutlich drin, also das Feedback geben eine erlernte Fähigkeit ist. Also dass das nicht etwas ist, was man einfach so kann oder die wenigsten Menschen einfach so können. Deswegen finde ich das gut, dass das gerade jetzt aufgekommen ist. Mhm. Und ich muss sagen, die meisten von den 12 Tipps sind jetzt auch schon in irgendeiner Art und Weise aufgekommen. Also dass die ganz klar umgesetzt werden im Programm.
Wir haben in Deutschland ja auch nicht so eine ausgeprägte Feedback-Kultur. Das leider noch sehr stiefmütterlich in vielen Bereichen. Das ist in Niederlanden zum Beispiel ganz anders. Da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass zum Beispiel im Anschluss an einer OP das Team sich zusammensetzt und dann gleichberechtigt Feedback gegeben wird. Das ist bei uns, ich sag mal, noch in den Kinderschuhen.
Obwohl, wir müssen sagen, wir arbeiten dran. Immer wenn ich jetzt unsere eigenen Gewächse sehe, die jetzt Ärzte sind und zu mir in die Schulung kommen, bin ich immer sehr begeistert, wie gut die Feedback geben können.
Ja. Also nicht nur das. Ich habe jetzt mit einem Arzt gesprochen, der hatte auch gerade diese fachspezifische Konsultation betreut als Dozent. Der sagte, er wäre zu seiner eigenen Studienzeit niemals in der Lage gewesen, im Jahr 4 so ein kompetentes Anamnesegespräch zu führen wie unsere Studierenden. Also du hattest es ja eingangs zitiert aus der Literatur. Das hat wirklich, trägt wirklich Früchte, dieses Programm.
Naja, und dann muss man auch in der Lage sein, so ein Feedback überhaupt anzunehmen. Ich finde, das auch ist eine Übungsfrage, ne? Weil ich glaube, wenn man das Beste gibt und dann jemand sagt, da könntest du noch mehr, an diesem Punkt würde ich dir dies und das raten, dass das schwierig ist, sich sofort in so eine Rechtfertigungshaltung zu gehen, sondern zu sagen, stimmt, das hilft mir jetzt.
Ja, das Feedback, Annehmen ist auch wichtig.
Feedback ist ein Geschenk, das ich annehmen kann oder auch nicht.
Ja.
Ja.
Genau.
Das stimmt. Ja, also ich meine, wir haben jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen. Unter anderem ging es ja eben auch nochmal um herausfordernde Fälle. Das hast du angesprochen. Das würde ich gerne nochmal aus deiner Sicht hören, Anke.
Diese posttraumatische Belastungsstörung.
Ja, überhaupt. Ja. Wie ist das? Also gibt es Fälle, die mehr oder weniger herausfordernd sind? Und was sind vielleicht Herausforderungen? Oder auch, was für Erfahrungen macht man aus Sicht der Simulationsperson oder Schauspielerin? Ja.
Also ich versuche ja immer möglichst authentisch sehr in die Rolle einzusteigen. Mhm. Also so habe ich das gelernt. Ich habe halt eine Schauspielausbildung auch gemacht nach dem Stanislavski-System. Und das bedeutet, dass man wirklich in die Person auch einsteigt. Und das versuche ich dann jedes Mal. Und das ist nicht nur psychisch anstrengend, also weil ich ja in dieser Rolle die ganze Zeit drin bin, wenn ich eine PTBS, also das ist eine posttraumatische Belastungsstörung, spiele. Das ist so eine Frau, die bei der Feuerwehr gearbeitet hat und einen Unfall beobachtet hat, der sie sehr an ihr Privatleben erinnert. Also sie hat selbst eine Tochter. Genau. Und dann stellt sie sich immer wieder diese Situation vor, in der ihre Tochter was passiert. Und ich habe natürlich auch, also das heißt natürlich, aber ich habe auch Kinder. Und ich stelle mir natürlich dann meine eigene Tochter vor. Und allein das sorgt dafür, dass das natürlich belastend ist. Und dann gehst du die ganze Zeit in so eine Anspannungshaltung natürlich auch rein. Also auch der Körper ist angespannt. Und wenn ich das jetzt dreimal gespielt habe, dann kriege ich die Schultern auch nicht mehr so richtig gut locker. Ne? Dann gehe ich auch manchmal mit Kopfschmerzen tatsächlich da raus, weil sich das alles verfestigt, weil ich dann so in der Rolle drin bin.
Ja, also es ist tatsächlich für beide Seiten belastend. Ne? Ich glaube, teilweise auch kann es natürlich auch für die Studierenden dann genauso belastend sein.
Ja, klar.
Und es geht ja auch oft um Situationen, die eben als besonders belastend wahrgenommen werden aus Sicht des Arztes oder der Ärztin. Du hast eben auch schon gesagt, ne, wenn man mit sterbenden Patienten sprechen muss oder mit den Angehörigen, das sind ja auch so typische Situationen. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auf beiden Seiten.
Aber was Anke gerade sagte, dieses Paper, da werden Schauspielpatienten auch befragt und da war auch genauso eine Aussage, da ist eine dann zum Arzt gegangen, also ich glaube zum Orthopäden, wenn man das vernünftig übersetzt, oder ich glaube, oder vielleicht war es auch der Physiotherapeut, jedenfalls hatte sie unglaubliche Muskelschmerzen, also ihr tat der Rücken weh und dann hat der Arzt sie gefragt, was machen Sie denn? Haben Sie irgendwie eine Arbeit? Und so, nö, ich bin Schauspielerin. Ja, sitzen Sie den ganzen Tag vorm Computer? Nee, auch nicht. Und dann fiel ihr ein, dass sie die letzte Woche sehr viel Depressionspatienten gespielt hat und die ganze Zeit sich gekrümmt dahingesetzt hat.
Ja, genau.
Und dadurch einfach Muskelschmerzen erhalten hat, die dann, wie man dann offensichtlich sehr schön sieht, dann offensichtlich mit dieser Depression einhergehen, weil sie sich einfach die ganze Zeit so gekrümmt hat. Ja, genau. Das war schon sehr interessant, einfach mal ein Paper zu lesen, so eine Aussage, wo man denkt, okay, da war jemand wirklich sehr in der Rolle und hat das auch überhaupt, hat erstmal lange gebraucht, um das zu reflektieren, dass sie das ja offensichtlich so gemacht hat, ohne das wirklich zu realisieren.
Ja, man merkt das nicht sofort.
Ja, aber da muss ich jetzt mal, da muss ich gleich kritisch anmerken, weil, für mich ist Schauspiel ein Handwerk und eigentlich soll man es so machen und so schule ich das eigentlich auch und so lade ich auch meine Proben. Soll das Handwerk so ausgeübt werden, dass man Handwerkszeug hat und dieses Handwerkszeug auch wieder weglegen kann. Also ich bin eigentlich kein Freund davon, in diese Psychonummer einzusteigen, dass man jetzt anfängt, so wie Lee Strasberg zum Beispiel, dieses emotionale Gedächtnis zu bemühen, um dann bestimmte psychische Prozesse ablaufen zu lassen. Das finde ich als Weg nicht geeignet. Also ich bin jemand, der wirklich sehr viel über den Körper arbeitet. Wie würde der Körper sich in bestimmten Stresssituationen verhalten? Weil ich den Körper, der Körper ist kontrollierbar. Während wenn ich anfange, die eigene Psyche zu bemühen, dann ist die Psyche unter Umständen kapriziös. Also wenn ich mal den einen Tag mich so fühle, den anderen Tag so, dann gehorcht mir die nicht immer. Aber im Theater muss ich ja unter Umständen, keine Ahnung, 20 Vorstellungen lang immer das Gleiche abliefern. Ne, das ist niemals 1:1, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt anfange, in die Psychokiste zu greifen, dann finde ich, wird es schwierig.
Ich glaube, in dem Fall war es auch gar nicht die Psychokiste, es war wirklich einfach nur so, dass sie, glaube ich, den Tag, dass sie das eine Woche lang diese Patientin gespielt hat. Und das wohl 5-6 Mal am Tag. Also das war einfach ein wahnsinniger Durchlauf, wo sie dann immer jeweils eine halbe Stunde in gekrümmter Haltung saß. Und das hatte sie aber gar nicht selber realisiert. Sie hat halt immer durchgespielt und dann hat sie halt die Woche drauf Muskelschmerzen, weil sie halt krumm da saß. Ja. Also das war wohl so die, aber das fand ich schon ganz spannend, dass es dann nochmal erwähnt wurde.
Also eine körperliche Herausforderung.
Ja, das ist tatsächlich. Also wenn man in eine Anspannung geht, also egal, ob ich das jetzt äußerlich handwerklich herstelle, dass ich mich so hinsetze, kann ich auch jederzeit machen. Also ob ich das jetzt psychologisch raushole oder nicht, ich sitze ja trotzdem so.
Ja, genau.
Und irgendwann sind die Muskeln halt fest. Ne? Dann müsste ich eigentlich mal eben raus und das alles wieder schütteln und so. Genau. Aber wenn das 6-mal nacheinander läuft, dann kriegst du es irgendwann nicht mehr locker. Also so gar nicht, wenn ich dann eine Viertelstunde so gesessen habe, dann ist schlecht.
Und wir hatten die letzten Jahre ja schon angerissen, du hast die fachspezifische Konsultation gesagt. Also das heißt, ich hatte jetzt vorletzte Woche mir einmal Pädiatrie und die Gynäkologie angeguckt. Mhm. Wir haben die aber noch woanders eingesetzt. Ne? Also nicht nur in anderen Fächern, sondern auch welchen Formaten sind sie denn noch unterwegs sozusagen?
Also fachspezifische Konsultation ist schwerpunktmäßig in Jahr 4. Dann haben wir die sogenannte Videokonsultation. Das heißt also, das sind wirklich auch Einzelgespräche, die dann auf Video aufgenommen werden, die sich die Studierenden dann im Anschluss an ihr Konsultationsgespräch angucken können. Und dann können sie gucken, wie sie das gemacht haben. Erstmal sind sie alle erschreckt oder erschrocken, weil die eigene Stimme zu hören ist erstmal in der Regel ungewohnt.
Ja, wie wir das, jedes Mal nach dem Podcast.
Das kennen wir sehr gut, ja.
So, das ist also das Videokonsultationsformat. Dann haben wir sie natürlich in den Prüfungen eingesetzt, also in den sogenannten OSCEs, ja, Objective Structured Clinical Examinations heißen die. Das sind so Karussellprüfungen. Und die unterscheiden sich wesentlich dadurch, dass da die Simulationspersonen kein Feedback geben, sondern sie müssen immer in 8-Minuten-Slots praktisch den Fall komprimiert spielen.
Mhm. Genau.
Und die ganze Spielweise unterscheidet sich auch insofern, als dass da nicht so blumig ausgeschmückt werden darf. Die Antworten müssen zügig kommen, damit den Studierenden keine Zeit verloren geht. Die haben ja nur 8 Minuten
Prüfungszeit. Ja, sehr stressiges Format.
Ja, also wenn ich jetzt gefragt werde, wie sieht es denn zu Hause aus, fragt jetzt mal wegen einen Prüfling und dann sagt man, ja, was soll ich Ihnen darauf sagen? Also wissen Sie, so, dann sind schon mal 20 Sekunden weg. Und wenn man das dann auch weiter auswalzt, das geht natürlich nicht. Also die müssen wirklich dahingehend geschult werden, dass sie glaubhaft spielen und dass sie aber trotzdem im Rahmen dieses Stresses der Prüfung die Glaubhaftigkeit behalten. Mhm. Das ist das Prüfungsformat. Dann haben wir verschiedene Kommunikationspraktika, die, das ist auch schon angeklungen, bestimmte thematische Schwerpunkte haben, also der aggressive Patient, die psychosomatischen Patientinnen und Patienten. Sterbebegleitung hatten wir. Also da gibt es dann immer unterschiedliche Schwerpunkte. Und das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Und wir haben es natürlich schon im Jahr 1, Kommunikation, Praktikum. Also wir fangen wirklich sehr, sehr früh an damit. Und deswegen sind die Studierenden im Jahr 4 auch schon so gut, weil es wirklich von Anfang an geschult wird. Ne? Und auch die Kommunikationspraktika in den früheren Jahren, also beim Studienbeginn, die haben dann erstmal so Grundlagentechniken, Anamnesegespräch führen, wie ist ein gutes Arzt-Patienten-Gespräch aufgebaut und so weiter.
Was ihr ja auch macht, das habe ich ja selber gesehen, ihr baut auch sozusagen eine Telesprechstunde ein.
Ne? Ja.
Also das habe ich gesehen. Ich habe hier auch, dazu auch noch ein Paper gefunden, die haben auch das gemacht. Die haben das in der Corona-Zeit gemacht, wo es halt nicht ging mit dem Treffen. Und die haben fast identische Ergebnisse gekriegt. Also diese Telemedizin ein bisschen weniger als jetzt der traditionelle Präsenzunterricht. Aber im Prinzip waren es auch sehr, sehr gute Ergebnisse, aber halt nicht ganz so gut wie die bei der Präsenzunterricht. Aber sie haben gesagt, das ist eine gute Alternative, wenn es gerade nicht anders geht oder das in Zukunft ja auch wahrscheinlich passieren wird oder mehr und mehr kommt, dass man Telemedizin macht. Das kann man ja jetzt schon sehen in einer Arztpraxen, ist das ja auch schon sehr spannend. Und ich weiß noch, wie ich da jetzt saß und hab ein bisschen Mitleid mit der Studierenden gekriegt, die vor dem Rechner saß, weil unsere liebe Kollegin, die den geschauspielt hat, die ganze Zeit mit ihrem Handy durch die Wohnung gelaufen ist und mir ist schon vom Zusehen schlecht geworden, weil ständig das Bild wackelte und sie komplett unkooperativ war.
Ja, das ist aber wirklich auch die Realität.
Weil
das war ein Pädiatriefall, wo das Mädchen 5 Jahre hatte oder 4 Jahre hatte hohes Fieber. Ja, und dann schlägt da wirklich die Realität zu. weil dann ist die Mutter war dann aufgeregt, ja, die ist ganz hektisch gewesen, mein Kind ist krank, mein Kind ist schwer krank, kommen Sie bitte sofort. Und diese ganze, diese psychische Anspannung, die überträgt sich natürlich und das Kind, ob das jetzt mitspielt oder nicht, das ist einfach, es entspricht wirklich dem Alltag.
Ja.
Und wir haben dieses Format Fremdanamnese, nennen wir das. Das hatten wir schon vor Corona, also in der Tat wirklich über Skype oder das Handy, WhatsApp-Kamera und so weiter. Das gab es schon vorher. Und das ist wirklich schön, dass du das so spiegelst, eine Herausforderung für die Studierenden. Aber ich glaube, Telemedizin ist wirklich ein Teil der Zukunft, der immer wichtiger wird, ob man es jetzt begrüßt oder nicht. Wir hätten natürlich am liebsten so viele Ärzte, dass man das nicht braucht, dass immer ein Arzt oder eine Ärztin rausfahren kann, auch aufs Land, und sich dann um die Patientinnen und Patienten kümmern kann. Aber das wird leider nicht mehr so sein. Insofern ist die Telemedizin schon ein Geschenk, das die Technik an uns macht. Das muss man ganz eindeutig so sagen.
Gibt es für dich Grenzen, Ulf, wo du sagst, hier würde ich, es ist begrenzt, was wir machen können im Simulations-Personenprogramm. Gibt es da irgendwo Grenzen, wo du sagen würdest, okay, bis hierhin und dann vielleicht nicht weiter? Oder auch die Frage gerne gleich nochmal an Anke.
Also, was ich nicht machen würde?
Ja.
Ja, gut, wir haben natürlich in der Urologie, in der Gynäkologie, da haben wir natürlich Grenzen, weil einfach die Patientinnen und Patienten geschützt werden müssen. Die würden sich also niemals komplett ausziehen. Das machen wir alles nicht. Auch in der, ja, bei den, mit den Kindern und den Jugendlichen, da sind natürlich auch Grenzen gesetzt. Da muss man ja auch den Personenschutz mit berücksichtigen. Ich glaube auch in der Psychiatrie, da geht es ja auch darum, auch die Studierenden im Grunde zu schützen. Wir haben einen Psychotiker, wo dann teilweise schon sich auch so ein bisschen Angst breit macht bei den Studierenden, auch bei denen, die da drum rum sitzen. Wenn die wirklich so handeln würden, wie das manchmal vorkommt, da sind der Sache natürlich Grenzen gesetzt, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Nee.
Also man muss nicht da ins Extrem gehen, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, für die Psychiatrie besondere Art der Kommunikation zu lehren. Und zu lernen, das ist natürlich ganz klar. Ansonsten.
Ich weiß was, weil neulich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber da kam ein Kollege sozusagen und dem hatten sie Tropfen ins Auge gegeben, damit sich die Pupille erweitert. Er musste hinterher, glaube ich, mit dem Bus nach Hause fahren und er sagte, die gucken dann immer rein und irgendwann tat das total weh und ich dachte, oh Gott, nee, das möchte ich nicht. Ja, aber ich glaube, das sind so
Atoprin, individuelle, ne?
Grenzen. Ja, genau. Prüfung, genau, da muss der Augenhintergrund, ja, muss begutachtet werden. Die Patienten und Patientinnen, die frage ich natürlich vorher an, seid ihr damit einverstanden, dass euch nicht bei jeden 8 Minuten, aber immer dann, wenn es nötig wird, dass das Auge getropft wird, die müssen dann auch eine Sonnenbrille mitnehmen, damit sie nachher nicht vom Tageslicht geblendet werden. Das ist schon herausfordernd, ganz klar. Und genauso herausfordernd ist es, wenn ständig die Leber abgetastet wird. Da muss man schon darauf achten, dass man die Simulationspersonen da schützt. Ich weiß nicht, du bist ja mal literaturmäßig so gut aufgestellt. Hast du irgendwas gefunden, was die Grenzen angeht? Das macht mich jetzt neugierig.
Nee, tatsächlich nicht. Also das Einzige, aber was keine Grenze ist, aber was ich vielleicht noch mit reinbringen wollte, war auch, man könnte jetzt ja auch sagen, Mensch, das ist ja alles ganz schön teuer und man muss so wie Ausbildung, man kann ja das auch im Rollenspiel machen. Und mich hatte mal interessiert, was gibt es da überhaupt Studien zu? Haben sie es mal verglichen? Und ich habe tatsächlich ein Review gefunden, die sage und schreibe zu diesem Thema ganze 3 Paper im Endeffekt, glaube ich, hatten. Also es gibt fast gar keine Literatur dazu, wo mal verglichen wird, Schauspiel in Simulationspatienten. Patienten, ich sage mal Patienten. Es liegt einfach daran, dass in Literatur ist es Simulated Patients. Ja, das dreht mein Gehirn immer um.
Wir haben uns aufgrund der Gender-Geschichte, haben wir uns im Simulationspersonenausschuss der Gesellschaft für medizinische Ausbildung vor Jahren schon auf den Terminus Simulationspersonen geeinigt.
Ja.
Sonst müssten wir immer sagen Simulationspatientin und Patient.
Genau, aber würde ich im Englischen nichts finden, wenn ich People eingeben würde. Deswegen gerade immer meinen Knoten im Kopf. Aber zumindest dieses eine Review war ganz interessant. Es war tatsächlich gut zu sehen, dass die Medizinstudierenden eine höhere Motivation aufwiesen, wenn sie mit Simulationspersonen in Kontakt traten und es eine signifikante Verbesserung gab im Gegensatz zu den Rollenspielen.
Du meinst mit Rollenspiel, wenn sie mit Kommilitonen
und Kommilitonen. Ja, genau. Also Rollenspiel wäre so, man ist das unter den Kommilitonen, genau. Es gab also wirklich, sie hatten noch eine weitere Kontrollgruppe gehabt, wo sie auch signifikante Unterschiede haben. Das waren Studierende, die gar kein Kommunikationstraining gehabt haben. waren dann auch so. Und das fand ich eigentlich schon mal sehr schön, dass man das auch nochmal da herausgearbeitet hat, auch wenn es nur sehr, sehr kleine Studien waren tatsächlich.
Darf ich da kurz einhaken, Thomas? Ich möchte ein ganz besonders krasses Beispiel dafür nennen, also Unterschied Rollenspiel und Einsatz von Simulationspersonen.
Ja, gerne.
Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass eine, ich sag mal, 80-jährige Patientin kommt und der 80-jährigen Patientin muss der Bauch abgetastet werden. Das machen die Studierenden natürlich mit einem ganz anderen Respekt, als wenn das die Svenja vom Tisch nebenan macht. Ne, da kann man sich mal eben hinlegen, ja, taste mal eben, ja, alles klar. So, und jetzt kommt da erstmal eine fremde Person, die dann auch noch betagt ist. Also da ist völlig klar, dass die Studierenden da ganz anders umgehen. Und genauso ist es mit Kindern. Man redet mit Kindern anders, hoffentlich nicht mit der typischen Kindersprache, aber auch da werden dann unter Umständen Fehler gemacht. Man redet mit Kindern anders als mit einer erwachsenen Person. Und da dieses adäquate Verbalverhalten zu lernen mit wirklichen Kindern und Jugendlichen, das ist einfach eine Sache, die man im Rollenspiel überhaupt nicht trainieren kann.
Und das ist auch, ich hatte ja anfangs schon mal diese eine Studie erwähnt, wo die diese Fokusgruppen-Interviews gemacht haben und da kam auch genau dasselbe Feedback von den Studierenden, die gesagt haben, das war völlig anders, überhaupt nicht zu vergleichen, als wenn wir das untereinander machen, weil man dann auch oft eine persönliche Beziehung schon zu der Person hat oder man kennt die sehr gut und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man spontan, wie das halt auch in der Praxis wäre, mit einer fremden Person konfrontiert wird. Mhm. Also klar, die verhält sich da ganz anders. Also,
ist ja logisch. Ich meine, Kurs, da wird auch mal rumgealbert so. Ne? Das würde man ja mit einer Patientin oder einem Patienten, die man überhaupt nicht kennt,
nicht machen.
Das geht nicht. Ich habe auch nochmal Breaking Bad News, wo wir gerade noch bei Grenzen waren. Also auch da wird beschrieben, dass es eine sehr wertvolle Unterstützung ist. Und halt, was ihr auch beide ja schon gesagt, die sichere Umgebung ist dann da.
Genau.
Und eigentlich die einzige Chance, sowas mal zu üben, noch in einem sicheren Raum, ohne dass man gleich wirklich in der realen Situation ankommt und das dann erzählen muss. Auch das werden wir nochmal unten in die Shownotes packen, unsere Literaturauswahl. Genau.
Danke für Stichwort. Das ist wirklich auch ein besonders anspruchsvolles Format. Also Breaking Bad News überbringen schlechte Nachrichten. Das ist vor allen Dingen für die Studierenden eine große Herausforderung, weil sie genau wissen, sie müssen der Patientin oder dem Patienten jetzt was sagen, sind an Krebs erkrankt oder wie viel Zeit bleibt noch, kann unter Umständen die Frage kommen von einer Patientin. Das ist sehr anspruchsvoll und natürlich auch für diejenigen, die es spielen müssen, also wenn Anke jetzt mal sowas spielen müsste, das heißt also genau diesen Moment, in der Onkologie ist es ja meistens der Fall, diesen Moment spielerisch umzusetzen, wenn diese Nachricht kommt, wenn es durchsickert bei der Patientin, in deinem Fall jetzt Anke, jetzt ist es angekommen. Ja, du müsstest das dann spielen in diesem Moment. Und das kann man aber sehr, sehr gut schulen, gerade über Pausen. Pausen haben ja immer, ich spreche immer auch im Theater, wenn ich Regie mache, von der dramaturgischen Pause. Was passiert in einer Pause? Ja, den Raum zu geben, auch den Studierenden, dass sie lernen, diese Pause auszuhalten. Weil wir haben immer dann Tendenz, ich muss jetzt noch reden, ich muss jetzt ja beruhigend eingreifen oder so. Das ist überhaupt nicht gefordert. Also wirklich Pausen zu spielen von Seiten der Simulationsperson und Pausen zu lassen, auszuhalten von Seiten der Studierenden, die das Gespräch führen. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Danke für das Stichwort der Breaking Bad News.
Ich erinnere mich gerade auch noch, das war ziemlich am Anfang hier meiner Zeit, da habe ich einen sehr interessanten Fall gesehen, wo eine Simulationsperson dann gesagt bekommen hat, dass sie Osteoporose hatte. Etwas, was die Studierende, die damals vor ihr saß, so recht lapidar gesagt hat, weil sie sagte, ja gut, Osteoporose jetzt im Alter von 70 Jahren ist jetzt auch nichts so Ungewöhnliches. Und dann, ja, sie haben Osteoporose. Und dann brach die Patientin vorher mehr oder weniger zusammen, weil für sie, das hat sie sehr gut schön gespielt, auch eine Welt zusammenbrach, weil sie halt in der Bücherei noch war und Bücher hin und her geschleppt. Ich weiß nicht, ob du den Fall noch erinnern kannst.
Ja,
genau. Und man konnte, also es war auf Video aufgezeichnet, man konnte richtig sehen, wie der Studierenden so ziemlich nach und nach alles aus dem Gesicht gefallen ist, wie die Patientin dann das vor ihr zusammenbrach und sie dachte, okay, das hat, war aber so ein richtiger Eye-Opener, das konnte man richtig sehen für die anderen Studierenden auch, wo sie dann merkten, okay, das haben wir jetzt deutlich unterschätzt, die Wirkung, die so eine Diagnose auf jemanden haben kann, die jetzt so denkt, mein ganzes Leben ist vorbei.
Ein einfacher Satz.
Ja, genau.
Ganz unschuldig in den Raum geworfen. Die Patientin sitzt da, sagt nichts und plötzlich fangen an, die Tränen zu kullern. Das ist ein Schock.
Ja.
Und das werden die Studierenden nicht mehr vergessen. Also im positiven Sinne. Sie werden sich daran erinnern und das beim nächsten Mal mit Sicherheit anders machen.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben eben schon mal kurz angesprochen, die Zukunft. Wo seht ihr die Zukunft von solchen Programmen? Wird es die, also haben die weiter ihre Berechtigung? Wird es die weiter in der Form geben?
Genau. Das werde meinen Arbeitsplatz nicht in Frage stellen.
Das ist jetzt die Frage, die wir verpflichtet sind, in jeder Podcast-Folge zu stellen.
Nein. Lohnt der Arbeitsplatz.
Ja, genau. Ich glaube, wenn wir von Simulationspersonen reden, dann ist die KI ja nicht mal so die Frage, sondern dann ist natürlich die virtuelle Realität, virtuelle Patienten und Patientinnen, das ist so mehr die Frage. Könnte man quasi die Simulationspersonen ersetzen durch virtuelle Patienten und Patientinnen?
Da gibt es sicherlich Menschen oder Leute, die sagen, das wird irgendwann möglich sein. Ich glaube das persönlich nicht, weil ein Roboter oder eine Roboterin, die werden ja vielleicht auch später so anders heißen, wird niemals die Sensibilität entwickeln können. Niemals. Das kann man ja auch niemals sagen, weil man weiß nicht, wie sie die Teile da entwickeln. Aber das darf meiner Meinung nach niemals ein Ersatz sein für das reale Arzt-Ärztin-Patientengespräch. Das wäre für mich das erschreckendste Szenario, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, dass es in der Zukunft, dass die Technik immer einen Reiz darstellt. Das ist, glaube ich, so. Das kriegen wir alle mit, weil wir lieben alle diese Smartphones. Mehr oder weniger süchtig hängen wir da dran, wir sind davon abhängig. Ständig wird irgendwas gepostet. Also Technik hat einen ganz großen Reiz. So, und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir diesem Reiz nicht in einer zu großen Dimension erliegen. Denn das reale Gespräch, die wirklich die Sensibilität, das Gegenüber, mein Gegenüber, so wahrzunehmen mit all seinen Facetten, das muss oberste Priorität haben. Insofern wäre der Wunsch für mich, wenn du nach der Zukunft fragst, dass das niemals verloren geht. Mhm. Auf der anderen Seite, klar, diese Robotergeschichte gibt es. Du hast eben eingeworfen, die Finanzen, kann man sich das noch leisten? So habe ich das verstanden. Ich glaube, da sollte niemals gespart werden. Ich kann wirklich von Glück sagen, dass wir hier an unserer Universität so gut aufgestellt sind, dass wir keine Angst haben müssen, dass dieses Programm leidet. Ja, andere Zukunft, die wir uns natürlich alle wünschen, ist, wenn wir den Aufwuchs haben, dass wir das in dieser Dimension weiter aufrechterhalten können, wenn wir dann irgendwann hoffentlich in nicht zu langer Zukunft ein neues Lehrgebäude haben, dass wir dann im neuen klinischen Trainingszentrum Möglichkeiten haben, auch noch mehr Videokonsultationen zu machen. Ich denke an die Limette in Münster, die ja ganz weit vorne sind, was diese Geschichten angeht. Da würde ich mir für die Zukunft natürlich auch noch mehr wünschen.
Da ist die Literatur auch bei dir tatsächlich. Die Literatur ist auch bei dir. Die sagt nämlich auch, dass die Ressourcen, die dafür aufgewandt sind, auf jeden Fall gut eingesetzt sind. Also das wäre auf jeden Fall, die Ergebnisse der Studien zeigen, dass das eine gute Begründung ist für die Investition in ein Simulationspersonenprogramm ist.
Ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung mit der Virtual Reality, die wir ja auch im klinischen Trainingszentrum einsetzen, kann ich auch sagen, dass da der Fokus ein anderer ist. Also da liegt der Fokus ganz klar auf praktischen Fähigkeiten, schnelle Entscheidungen treffen in der Notaufnahme zum Beispiel. Aber der, und ich kann da natürlich eine Anamnese durchführen, in dem Sinn, dass ich eine Frage stelle und eine Antwort bekomme. Das ist so der Rahmen. Und ich, meine Vorstellung ist so ein bisschen, dass das in Zukunft, dass man diese beiden Dinge miteinander kombiniert. Die Simulationspersonen und die neuen technischen Tools sozusagen. Du hast die Limette in Münster genannt. Da hatte ich tatsächlich Gelegenheit, auf der GMA was auszuprobieren. Die haben ein virtuelles Hirntod-Szenario, wo wir beim Thema Breaking Bad News sind. Also, dass die Studierenden in der VR-Brille eine Hirntoddiagnostik durchführen können am Patienten und an der Patientin. Und die planen aber tatsächlich auch in Zukunft oder machen das tatsächlich schon, dass danach das Gespräch, nämlich den Angehörigen mitzuteilen, dass die Person hirntot ist oder eben auch nicht, dass das mit Simulationspersonen stattfindet. Ja. Und die schaffen das sogar, da eine Brücke zu schlagen, weil wenn man sich in diesem Raum befindet mit der Patientin, dann stehen da zum Beispiel Bilderrahmen in diesem virtuellen Zimmer und da sind echte Fotos drauf. Und da sind Fotos drauf von den Simulationspersonen, auf die die Studierenden danach treffen. Also die machen da wirklich so einen Brückenschlag und sagen aber ganz klar, das ist für uns ein Thema, das gehört nicht in die Virtual Reality. Ja. Das Überbringen schlechter Nachrichten und das Sprechen mit Personen und das Erlernen von Empathie als Arzt oder Ärztin. Ja, genau. Und da sehe ich sozusagen, dass man eben beide Dinge einsetzt, so, also wofür sie am besten geeignet sind und das vielleicht miteinander kombinieren kann in Zukunft.
Also da wäre ich auch sofort offen, aber wie gesagt, für mich, nicht nur, weil ich Schauspieler bin, sondern weil das hier meine Materie ist, es darf nicht dazu führen, dass wir diese, gerade weil du sagst, empathiezentrierten Geschichten, dass wir das aus dem Blick verlieren.
Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen rumspielen, es gibt ja mittlerweile auch die AI, also diese, wo du die Augmented Reality, AR, Entschuldigung, das wäre ja auch etwas, wenn wir so eine Brille hätten, die Anke zum Beispiel auffällt. Und du kriegst dann ja, du kannst ja dann auf der Brille was reinspiegeln. Das heißt, du könntest, also, oder der Lehrende könnte tatsächlich im Gespräch nochmal eine kleine Anweisung geben oder sonst was. So eine Art Regieanweisung, die niemand mitkriegen würde, außer Anke, weil sie halt mit eingespielt wird. Oder sie könnte sich irgendwelche Diagnosen oder so schon mal auf der einen Seite einblenden lassen. Und das, damit arbeiten. Das wäre.
Das müssten aber die Studenten haben, ne? Diese Brille.
Nee, die hast du dann auch.
Die, hab ich auch.
Die hast du auch.
Da bekämst du Regieanweisungen sozusagen.
Dann müsste er ja die ganze Zeit dabei sein.
Ja, genau. Aber, oder der Lehrende kann das machen. Der Lehrer könnte, also das wäre so eine Option, die ich mir auch schon überlegt habe, weil diese Brille fällt nicht weiter auf. Die ist ja mittlerweile ja fast aus wie eine normale Brille. Und man kann dann, könnte dann noch mehr agieren tatsächlich. Man kann dann nochmal was reinbringen oder was weiß ich. Oder du hättest halt nicht mehr. Du könntest halt deine ganzen Diagnosedaten nochmal in Anführungsstrichen aufrufen, wenn du irgendwas.
Das heißt, ich muss sie vorher nicht auswendig lernen. Gut, das ist eine Option.
Das wäre eine Option, genau.
Das wird nur dann blöd, wenn alle Patienten mit einmal die gleiche Brille aufhaben.
Ja, das ist das Einzige, was dann da hinzukommt.
Oder wenn man jemanden spielt mit Adleraugen, so wie ich gestern, der einfach keine Brille hat. Ja. Genau.
Hast du noch eine Idee für Zukunft? Sonst hätte ich noch eine aus Sicht der Simulationspersonen.
Nee, also ich finde nur, dass das auf gar keinen Fall aufhören sollte, weil das unglaublich gute Effekte auf die Studierenden hat. Das sieht man einfach auch. Und nicht nur Empathie, sondern auch eben halt dieses Gefühl, dem Patienten das Gefühl zu geben, dass sie ernst genommen werden. Ich finde, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade einen Podcast auf Deutschlandfunk nochmal gehört. Da ging es darum, dass Rettungskräfte und Ärzte angegriffen werden und dass die auch dazu tatsächlich Trainings anbieten. Wie geht man damit um, wenn ein Patient plötzlich aggressiv wird? Und ich kann mir vorstellen, dass einige sich in dem Moment nicht ernst genommen fühlen vielleicht und deswegen ausrasten. Heißt nicht, dass das okay ist, dass sie ausrasten oder dass es nicht auch andere Ursachen hat, aber es gibt eine Möglichkeit, dann vielleicht auch damit umzugehen. Weil ich glaube, wenn ich als Patient das Gefühl habe, ich werde hier nicht ernst genommen, dann werde ich schnell sauer. Und das könnte man dadurch vermeiden, dass man einen guten Kontakt herstellt und dem Patienten das Gefühl gibt, so, ich sehe dich, ich nehme dich ernst. Also ich weiß, du hast jetzt nichts Eingebildetes, du bist bei mir genau an der richtigen Adresse. Und das kann man so perfekt üben.
Nochmal zurück zur Zukunft aus Patientensicht oder Patientinsicht. Kann ich mir einen Gedanken vorstellen, also dass du zum Beispiel in 20 Jahren natürlich dann andere Rollen spielen wirst, also dann eher in der Geriatrie eingesetzt wirst.
Was? Ja,
also ne, ich finde das ganz witzig, weil bei den Kindern zum Beispiel ist mir das deutlich geworden. Wir haben Pädiatrie, einen Fall, wo ein 14-, 15-jähriger Junge in die Sprechstunde kommt mit seiner Helikoptermama, weil er noch einnässt. So, der ist natürlich nach 3-4 Jahren raus aus dieser Nummer, dann kann er aber Erwachsenenrollen spielen. Ja, oder Jugendpsychiatrie noch. So, dann wieder 10 Jahre weiter spielt er dann wieder andere Rollen. Also das ist ein interessanter Zukunftsaspekt für die Leute, die lange im Programm bleiben.
Alles klar. Ja, das war übrigens auch, kommt auch vor bei den 12 Tipps, wenn ich die nochmal erwähnen darf, dass man ein Programm wirklich etablieren soll und eben genauso wie ihr das macht, dafür sorgen soll, dass die Leute lange dabei bleiben, ja, weil natürlich auch je länger man das macht, desto besser wird man auch im Feedback geben.
Absolut. Ja,
genau. Und das, also die empfehlen das auch und sagen auch, dass sie das an ihrer Institution genauso machen, dass sie Schulungen haben, dass sie auch manchmal Sachen, also gemeinsame Ausflüge oder Programm oder sowas haben und da wirklich so ein Schauspielpersonenprogramm etabliert haben.
Ja, wir haben ja einen Pool und der wird betreut und deswegen habe ich ja vorhin auch oder anfangs auch gesagt, da ist einfach, wir kennen uns alle. Also ich weiß genau, wie die Einzelnen, was heißt genau, aber ich kann einschätzen, wie die Einzelnen ticken so ein bisschen und was kann man mit wem spielen oder spielen lassen oder wie auch immer. Also das ist schon, das ist wie so eine große Familie, sage ich mal. Die meisten kennen sich auch untereinander, begegnen sich immer wieder.
Eigentlich hätten wir uns vorher melden sollen, Susanne, ne? Und von Ulfen einmal noch eine Rolle ausbilden sollen, damit wir das einmal live erfahren sozusagen.
Genau, und damit wir die hier live nochmal, die in Audio-Teil der Rolle nochmal einspielen können. Ne?
Aber ich sehe an den 12 Points, die du anfangs angesprochen hast, wir scheinen da ganz weit vorne zu sein.
Ja.
Ja, ich merke das auch mal in den Medizindidaktik-Treffen, dass offensichtlich die Kommunikation hier ist in Oldenburg ein sehr starker Punkt und da sind viele Fakultäten noch weit, weit hinter uns.
Ja, also wir sind auch sehr glücklich damit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach toll.
Genau. Ich fand Ankes Schlusswort eigentlich sehr schön. Ich hoffe, dass es niemals enden wird.
Schlusswort. Ja.
Das wurde eigentlich sehr schön als Schlusswort, das würde ich gerne nochmal aufgreifen.
Kannst du mal sagen.
Kannst du gerne nochmal sagen.
Also ich hoffe, dass das niemals endet.
Sehr schön. Und ich glaube, dann würde ich sagen, beenden wir das hier.
Ja, die Podcast-Folge muss leider irgendwann enden.
Ja, ist so. Auch wenn wir noch gerne ein bisschen reden würden. Ja, dann hoffe ich, Sie hören bald nochmal wieder rein. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Anke und Ulf, dass ihr hier wart.
Vielen Dank für die Einladung.
War sehr interessant.
Ja, war ein Vergnügen.
Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.